Himmlischer Vater, wir möchten dir wieder danken jetzt für das Vorrecht, dass wir zusammen sein mögen, dein Wort studieren. Danke, Herr, dass dein Wort lebendig ist, dass dein Wort realistisch ist, dass dein Wort über Leben spricht, wie es wirklich ist. Dass wir nicht Träumer sein müssen, dass wir nicht Dinge weg erklären müssen, sondern die Realität annehmen können, weil es eine Antwort gibt, weil du die Antwort bist. Und Vater, so danke dir für den Prediger, der es auf ehrliche Weise gesucht hat und das festgehalten hat. Auf der Suche nach Leben. Und ich bete, dass wir den Mut haben, uns auf diese Suche zu begeben. Und danke, dass es ein Ziel gibt und wir etwas finden können. Nämlich dich selbst. So erlege dir die Stunde hin, sei du unser Lehrer. Mögen wir das hören, was du für uns bereitet hast. Amen. Okay, schlagt es bitte wieder auf. Prediger Kapitel 1. Und wir sind im Vers 8. Nachdem wir festgestellt haben, das Leben ist mühsam, es ist zerbrechlich, es wiederholt sich andauernd, kommt jetzt der vierte Punkt im Vers 8. Da sagt er, alle Worte mühen sich ab, nichts vermag ein Mensch zu sagen, das Auge wird nicht satt zu sehen und das Ohr wird nicht voll vom Hören. Er sagt im Prinzip, das Leben ist unersättlich und es ist unbefriedigend. Wenn man so redet, nur wenige Menschen würden ehrlich zugeben, dass ihr Leben sinnlos ist. Wenn man so mit Leid redet, da bringst du es nicht leicht hin, dass zugeben, mein Leben ist völlig sinnlos. Die meisten würden zwar zugeben, ja, das Leben ist schon hart, das ist schon mühsam, das gebe ich zu, aber ich glaube, es wird besser. Da ist immer dieses Gedanken, dass es besser wird. Das ist das, wenn ich einmal den Beruf habe, dann wird es besser. Wenn ich einmal den Mann, die Frau kriege, dann habe ich Leben. Wenn ich 15 Kilo abgenommen habe, dann kann ich wieder richtig, dann habe ich Lebenssinn. Es schaut aber trotzdem nicht. Den Sinn des Lebens darf man drinnen nicht suchen. Gell? Aber dieses Denken, wenn ich das erreicht habe, wenn ich das habe, dann wird es was. Das ist der Grund, warum unsere Wirtschaft so gut floriert. Und Verkaufsexperten, die Werbung, die lebt von diesem Denken. Die suggestiert uns ein, sagt, wenn du das Auto hast, wenn du auf der Party bist, wenn du auf dem Berg oben warst, wenn du in Yosemite die Wand geklettert bist, wenn du in Alaska einen Grizzly geschossen hast, dann weißt du, was Leben ist. Und weißt du, was der Prediger sagt? Der Prediger schießt das Argument nieder und sagt, das Auge wird nie satt zu sehen, das Ohr wird niemals voll vom Hören. Kannst völlig vergessen. Er sagt, es ist völlig egal, wie viel du verdienst, wie viele Länder du bereist, wie viele Berge du erklimmst, wie viel du hast Windsurfen, Skifahren oder Jagen warst, du wirst immer mehr wollen. Das Auge hat nie genug. Der Chuck Swindoll, und ich habe das Zitat, weil es mir so gut gefällt, aufs Ding aufgeschrieben, sagt, das Jucken für Dinge, die Lust nach mehr, so brillant gefördert von denen, die diese Maschine antreiben, ist ein Virus, welcher unserer Seele alle glückliche Zufriedenheit raubt. Ist dir aufgefallen? Der Mensch hat nie genug. Der Mann verdient nie genug. Eine Frau ist nie schön genug. Kleider sind niemals modern genug. Autos sind niemals gut genug. Häuser sind niemals exklusiv genug. Essen ist niemals speziell genug. Beziehungen sind niemals romantisch genug. Das Leben ist nie voll genug. Es wird nie genug sein. Dieses Leben kann dir nichts bieten, was deine Sinnfrage löst. Und er sagt auch, der Wunsch nach Dingen ist psychotisch und völlig irrational. Und ihr kennt das alle, da denkt man sich, lang wünscht man sich, ah, das hätte ich gern, das kauft immer gern. Und dann hat man es gekauft und dann denkt man sich, ja, war das alles? Jetzt habe ich es. Und dasselbe, und dann braucht man mehr. Da muss man mehr. Du kannst als Bergsteiger kannst sagen, wenn ich die Tour gemacht habe, dann gehöre ich dazu. Dann hast du es gemacht und dann triffst du an, der macht mehr. Dann musst du mehr machen. Wenn es Sportler, wenn ich in der Zeit aufkomme, dann schaffst du es, dann willst du mehr. Es gibt einen, der ist schneller. Es gibt immer einen, der ist schneller. Das Auge hat nie genug. Der Prediger schießt dieses Argument total nieder. Der Woody Allen, Hollywood-Star, Schreiber, Filmemacher, Schauspieler, den haben sie einmal gefragt, was hättest du als junger Mann gerne gewusst, was du heute weißt, aber was du damals nicht gewusst hast? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, ich hätte als 18-Jähriger gerne gewusst, dass wenn man die Leiter zum Erfolg ganz hochgeklettert ist, und wenn man oben ankommt, da ist nichts. Das hätte ich gerne gewusst. Ist es so, als junger Mensch strebt man noch Zielen nach. Familiär, persönlich, beruflich, sozial. Da denkst du, das und das und das will ich erreichen. Und dann wirst du 40, denkst du, es wird knapp, 45, 50, 55. Und dann weißt du, ich erreiche es nie. Noch schlimmer ist der dran, der was mit 20 große Wünsche hat und mit 40 hat er alles erreicht. Der ist noch schlimmer dran, weil der erkennt, da ist nichts. Der was am Weg ist, glaubt immer noch, da ist was, darum geht er weiter. Aber wenn er ankommt, merkt er, da ist nichts. Die Rolling Stones, der Mike Jagger, die Eltern unter uns wissen genau, von was ich rede. Sein Lied, I can't get no satisfaction. Kennst du das Lied? I can't get no, I can't get no satisfaction. Das ist genau diese Botschaft. And I try, and I try, and I try, and I try, but I can't get no. Das ist eigentlich die Konsequenz, wenn man ehrlich nachdenkt. Der Kommunist, Artist, der Sigmund, der Sigmund Freud, Entschuldigung, der hat gesagt, falsch gelesen, der hat gesagt, die Absicht, Psychologe, die Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten. Er hat gesagt, Glück gibt es nicht, das ist ein Hirngespinst. Das stimmt zwar nicht so rein, was der Freud sagt, aber da hat er recht. Das Leben hat nichts zu bieten. Weiter sagt der Prediger, und dann sind wir, noch nicht ganz fertig. Im Vers 9 und 10 sagt er, das, was war, ist das, was wieder sein wird. Das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem einer sagt, siehe, das ist neu? Längst ist es gewesen. Für die Zeitalter, die vor uns gewesen sind. Er sagt, das Leben ist unveränderbar, es gibt nichts Neues, es war alles schon da. Heute sind wir ja manchmal stolz darauf, auf unsere neuen technischen Errungenschaften. Wir glauben in unserem Zeitalter, ja, wir haben die Welt schon ganz schön verändert. Jetzt muss ich aber fragen, haben diese modernen Errungenschaften tatsächlich was geändert? Die Methoden ändern sich. Aber jetzt frage ich euch, hat irgendeine moderne Technik und Errungenschaft den Menschen glücklicher gemacht? Die Antwort scheint nein zu sein. Die Technik macht Menschen älter. Aber wisst ihr, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Manche alte Leute denken immer, wieso willst du eigentlich noch älter werden? Ich kenne alte Leute, die sind nur negativ, schimpfen über alles, über jeden. Denke ich mir, wieso willst du eigentlich noch ein paar Jahre leben? Für was? Die Technik ermöglicht zwar, dass wir statt 75, 80 werden. Aber wofür? Dann haben wir einmal gesagt, wir versuchen andauernd mehr Jahre in unser Leben zu bringen, statt dass wir versuchen, mehr Leben in unsere Jahre zu bringen. In einer englischen Zeitschrift, der Economist, das ist eine ganz renommierte Zeitschrift für so Wirtschaftsexperten, überhaupt nichts mit Christen zu tun, nicht mit Kirchen und so weiter, aber da ist ein guter Artikel drin gestanden. Da ist drin gestanden, jedermann freut sich über eine Gehaltserhöhung. Und doch, über die letzten 50 Jahre, in denen wir viel reicher geworden sind, scheinen Menschen nicht glücklicher geworden zu sein. Umfragen haben ergeben, dass Menschen in Europa, USA und Japan heute nicht glücklicher sind als in den 50er Jahren. Und dann gibt es zwei Erklärungen, warum das so ist. Die erste Erklärung: Menschen gewöhnen sich schnell an einen neuen Lebensstandard. Darum macht eine Lebensverbesserung einen Menschen zwar vorübergehend glücklicher, aber es ist nur von kurzer Dauer. Und der zweite Grund: Menschen vergleichen sich immer mit dem Standard des anderen. Und interessant, an der Harvard-Universität, das ist die renommierteste Universität in Nordamerika, da haben sie die Studenten befragt, haben sie gefragt, A oder B. A: Was würdest du bevorzugen? $50,000 Jahresgehalt, während die anderen nur die Hälfte bekommen? Oder $100,000 Jahresgehalt, während die anderen das Doppelte bekommen? Bei Weitem die meisten haben sich für A entschieden. Sie sind mit viel weniger zufrieden, solange sie nur mehr haben wie der Nächste. Und darum befriedigt Reichtum nie. Es ist immer nur vorübergehend. Und in unserer westlichen Welt kann es sein, dass wir ein paar Probleme gelöst haben, aber nur um neue Probleme hervorzurufen. Ist immer so. Ich denke mir so oft, das ist das, nicht, dass ich jetzt eine leichte Lösung weiß, das ist, will ich überhaupt nicht beanspruchen. Aber zum Beispiel, früher sind die alten Leute halt daheim geblieben in der Familie, der hat halt Urgroßeltern, Großeltern und Eltern und Kinder und Enkel und so weiter gegeben. Heute gibt es halt Seniorenheime, Altersheime. Die Jungen treffen sich in die Jugendgruppen, in die Kindergruppen, in die Teenagegruppen und so weiter. Und an der Universität kannst du jetzt Kurse belegen, wie junge Menschen mit alten Menschen umgehen. Jetzt musst du Kurse machen, dann kriegst du ein Diplom. Früher hast du dann einfach benannt gewohnt und hast gewusst, wie man das tut. Weißt du, wir können ein paar Probleme gelöst haben, aber wir haben neue hervorgerufen. Und der Prediger sagt, wisst ihr was, Freunde, es gibt nichts Neues unter dieser Sonne. Kannst du auch schminken. Und dann das letzte Herzer für die ersten 11 Verse. Sagt er noch, das Leben ist unbedeutsam. Vers 11 sagt er, da gibt es keine Erinnerung an die früheren und an die künftigen, die sein werden. Auch an sie wird man sich nicht mehr erinnern, bei denen, die noch später sein werden. Er sagt, das Problem für die Menschen ist, sie vergessen nur bei uns. Wisst ihr, warum wir glauben, dass es neue Dinge gibt? Weil wir aber vergessen. Weil wir alles vergessen, kommt uns wieder was Neues für. Aber weißt du, das, was uns neu für kommt, hat es aber schon gegeben. Es gibt nichts Neues. Schon die Griechen, der Platon, der hat gewusst, er hat gesagt, alle Mathesis ist nur Anamnesis. Er hat gesagt, alles Lernen ist nur sich erinnern. Und ein paar Fortschrittsgläubige, die heute sagen, unsere Vorahnen, da vor tausende Jahren, die sind auf die Bäume und umgekupft in Höhlen. Freunde, das ist völliger Blödsinn. Leute, die was glauben, unsere Vorahnen vor tausende Jahren waren philosophisch, soziologisch und psychologisch, haben es nichts gewusst, das ist völliger Blödsinn. Die haben genau das Gleiche gewusst. Übrigens, das ist geschrieben worden vor 2000 Jahren, der hat es auch schon gewusst. Ist es nicht recht modern geschrieben? Vor 2000 Jahren haben die Menschen genau dasselbe erkannt. 2800, danke. Noch weiter. Genau. Und er sagt auch eigentlich, das Problem ist, wenn du auch berühmt warst, Ja, bringen tut es dir nichts, weil du wirst eh vergessen. Und falls einer für einen Kerz berühmt ist, kann ich dir gratulieren. In 50 Jahren interessiert das keinen Menschen mehr. Der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, sagt, ja, Hans-Bert ist ja recht nett und interessant, aber eigentlich bin ich nicht zu einem ABS gekommen, nur um zu hören, das Leben ist sinnlos. Einmal ist eine gute Frage, übrigens interessant, Philosophen, die über den Sinn des Lebens nachdenken, viele von denen sind verrückt geworden. Und du traust durch, je mehr du nachdenkst. Und es ist auch so, wenn ich nicht eine Antwort hätte, würde ich niemals wagen, so eine Stunde zu halten, wie ich gerade gehalten habe. Das wäre Wahnsinn, das wäre Selbstmord. Das kann man niemandem zumuten. Drum moderne Psychologie und oder Pädagogik kann sowas nie sagen, obwohl sie es wissen. Weil wenn du das sagst, treibst du die Menschen in den Wahnsinn. Du darfst sowas nur sagen, wenn du eine Lösung hast, sonst nie. Und darum, bevor wir zu der Lösung kommen, muss ich eigentlich noch was anderes sagen. Und zwar auf der nächsten Seite, ich glaube, ich habe das sogar schon mal aufgeschrieben, die war schon da, aber ist egal. Ich möchte euch jetzt nur zeigen vom Neuen Testament, dass genau das bestätigt wird, die Sinnlosigkeit des Lebens. Man fragt sich, warum beharrt der Prediger so lange, dass das Leben sinnlos ist? Und der Francis Schaeffer hat das einmal so geschrieben. Er hat gesagt, es gibt eine Zeit und unsere Zeit ist eine solche, in der die negative Botschaft notwendig ist, bevor irgendetwas Positives entstehen kann. Leute sagen zu mir oft, was würdest du tun, wenn du einem modernen Menschen im Zug begegnest und du hast nur eine Stunde Zeit, um ihm das Evangelium, die gute Botschaft zu vermitteln? Ich würde 45 bis 50 Minuten verwenden, um ihn auf das Negative hinzuweisen, ihm sein Dilemma zeigen, ihm zeigen, dass er noch mehr tot ist, als er glaubt zu sein. Dann würde ich 10 oder 15 Minuten aufwenden, ihm die gute Botschaft zu erzählen. Denn wenn er nicht kapiert, was das Problem ist, was falsch läuft, wird er auch nicht in der Lage sein, die positive Botschaft zu hören und anzunehmen. Der Prediger würde dem Francis Schaeffer laut applaudieren. Weil genau das macht der Prediger. In Australien habe ich einmal mit Graffiti geschrieben, da ist gestanden groß, Jesus is the answer. Jesus ist die Antwort. Und drunter ist gestanden, what's the question? Was ist die Frage? Wenn wir das Problem nicht können, brauchen wir keine Antwort. Und was der Prediger tut, er zeigt, wir haben ein Problem. Das tut aber nicht nur der Prediger, sondern auch das Neue Testament, nämlich der Apostel Paulus. Und er hat zufällig gleichzeitig im Prediger- und Römerbrief studiert und gesehen, eigentlich geht es da in beiden genau um dasselbe. Der Unterschied ist nur der, das habe ich da aufgeschrieben, der Prediger zeigt die Misere der Menschheit aus der Perspektive des Menschen, so wie wir es erleben. Der Römerbrief zeigt das Problem der Menschheit aus der Perspektive Gottes. Das heißt, der Römerbrief beleuchtet die Ursache vom Dilemma, der Prediger beschreibt die Auswirkung dieses Dilemmas. Und schlagt es bitte auf in eurer Bibel, Römer Kapitel 1. Da möchte ich jetzt sagen, dass er genau dieselbe Botschaft predigt, nur aus Gottes Perspektive. Römer Kapitel 1 und Vers 18. Ich lese mal ein paar Verse miteinander. Römer Kapitel 1, Vers 18. Da sagt der Apostel Paulus, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. denn sein unsichtbares Wesen, Gott ist unsichtbar, den hat noch niemand gesehen, sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt an in dem Gemachten in der Schöpfung wahrgenommen und gesehen, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum, übrigens, wenn darum steht, muss ich sagen, warum, dann muss ich die vorigen Verse lesen, darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, anstatt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen, zweite Mal, hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sich sie Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, zum dritten Mal, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke und so weiter. Er sagt Folgendes. Der Paulus sagt im Römerbrief, er sagt, das ist ein Dilemma in dieser Welt und jetzt erkläre ich euch, warum wir dieses Dilemma haben. Und ich habe das aufgeschrieben, die Ursache dieses Dilemmas. Vers 18, weil sie die Wahrheit niederhalten. Wisst ihr, was wir heute in der Welt machen? Wir lassen die Wahrheit nicht aufkommen. Wir halten sie nieder. Nur ein Beispiel. Seriöse Wissenschaftler wissen, dass die Evolutionstheorie, so wie sie gelehrt wird, längst überfällig ist. Das kann nicht so gewesen sein. Das wissen wir inzwischen. In den Schulen wird es trotzdem gelehrt. Die Wahrheit wird niedergehalten. Dass so viel Information in unseren Genen, in unserer DNA ist, kann niemand erklären, außer dass jemand diese Information in uns hineingelegt hat. Das wissen wir, wissenschaftlich. Es wird nie gelehrt. Es wird niedergehalten. Die Wahrheit wird niedergehalten. Das zweite Problem, sagt er, Vers 21, da steht, weil sie Gott kannten, ihn aber nicht verherrlichten und ihm nicht danken. Obwohl wir wissen, dass es Gott gibt, danken wir Gott nicht und denken nicht an ihn. Wir erklären ihn weg. Dritter Grund, Vers 25, indem sie, steht im zweiten Teil, im ersten Teil, sie, welche die Wahrheit Gottes in eine Lüge verwandelt haben. Wir haben die Wahrheit in eine Lüge verwandelt. Wir machen aus Schwarz weiß und aus Unkraut Kraut. Und Gott hat gesagt, und weil ihr das getan habt, das ist die Konsequenz dieses Dilemmas. Und was ist die Konsequenz von diesem Dilemma? Er hat gesagt, weil ihr das getan habt, Vers 22, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Und dann sie hielten sich selbst für weise. Der Mensch hat gesagt, Wir wissen alles. Wir brauchen keinen Gott, wir wissen's. Sie haben sich selbst als Weise ausgegeben und sind dabei zu Narren geworden. Das ist Arroganz. Und manchmal, auch wenn ich so liberale Theologen lese, da denke ich mir, diese Arroganz, wie die mit dem Wort Gottes umgehen, ist ein Wahnsinn. Wenn es Gott gibt, wie kann man so umgehen? Und also die Arroganz ist das erste Problem, die Konsequenz, wir sind arrogant geworden, selbstgefällig. Selbst ist der Mann, sagt man ja. Das zweite Problem, Materialismus. Vers 25, lest ihn durch. Sie, welche die Wahrheit Gottes in eine Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben statt dem Schöpfer. Und was meint deren? Wir beten die Natur an. Da gibt es die New Ageler, die beten die Flüsse an und die Bäume und die Sonne und den Mond. Sie verehren die Schöpfung statt dem Schöpfer. Wenn du ein Materialist bist, dann verehrst du dein Haus, dein Auto, dein Bankkonto, dafür lebst du, daran denkst du. Übrigens, das, woran du am meisten denkst, ist das, was du verehrst. Das ist das, was du anbetest. Wie er gesagt, ihr seid zu Narren geworden, ihr betet die Schöpfung an statt dem Schöpfer. Das ist das zweite Problem, Materialismus. Das dritte Problem, hat er gesagt, weil ihr das getan habt, habe ich euch dahin gegeben. Dieses Wort kommt immer wieder vor. Und die dritte Konsequenz ist, er hat uns dahin gegeben in sexuelle Perversion. Er hat gesagt, Männer schlafen nicht mehr mit Frauen, sondern mit Männern miteinander, Homosexualität und Lesberei. Er hat gesagt, das ist nie mein Plan gewesen, aber ich habe euch dahin gegeben. Ist eine Konsequenz der Sünde, sagt die Bibel klipp und klar. War nie Gottes Plan. Gott hat Menschen geschaffen als Mann und als Frau. Und wenn das auch heute anerkannt wird, sogar bei Kirchen, so macht es es kein Stück rechter. Es ist und bleibt eine Perversion. Gott hat aber gesagt, das Problem bin nicht ich, sagt Gott, sondern ihr. Ihr habt Ursache, ihr habt die Wahrheit niedergehalten, ihr habt nicht an mich gedacht und mir nicht gedankt, ihr habt die Wahrheit in eine Lüge verwandelt, darum hat Gott sie dahin gegeben, in all diese Dinge. Und das vierte ist Korruption. Lesen wir dann in Vers 28. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahin gegeben, unterstreicht euch dieses Wort, das kommt immer wieder vor. Er hat sie dahin gegeben in einen verworfenen Sinn, ein falsches Denken, zu tun, was sich nicht ziemt. Und wisst ihr, was das Schlimme dabei ist? Geht's runter zu Vers 32. Obwohl sie Gottes Rechtsforderungen erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht nur allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Wenn du da verfällst, wenn du dich selbst für weise hältst, wenn du Gottes Wort niederhältst, dann wirst du zum Narren, dein Denken wird verkehrt. Nicht nur, dass du das Verkehrte tust, sondern du nennst das gut, wenn es andere auch tun. Und Gott sagt, das ist die Katastrophe. Das ist der Grund, warum unser Leben so sinnlos ist. Der Mensch hat sich geweigert, Gott ernst zu nehmen. Und Gott hat gesagt, okay, ich werde euch dahin geben. Und das ist die Welt, in der wir heute leben. Die Bibel ist so ein aktuelles Buch. Sie erklärt in jedem Detail, warum wir sind, wo wir heute sind. Der Mensch, wenn man so ein bisschen älter wird, merkt man, ist zu allem fähig. Ob Christ oder nicht. Der Mensch ist nur zu jeder möglichen Perversion fähig. Und darum ist es eine Dummheit, ein Wahnsinn zu glauben, dass wir Gott nicht mehr brauchen. Das ist der Wahnsinn. Wenn man diese Sinnlosigkeit erkennt, hat man vier Möglichkeiten zu reagieren. Und du findest dich selbst und die Menschen, die um dich leben, in einer der vier Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du wirst pessimistisch und zynisch. Ich kenne genügend Menschen, die sind sehr zynisch geworden. Aber ich verstehe es, warum. Die machen alles nur noch schlecht. lachen über alles. Der Zynismus. Aber du musst zynisch werden, wenn du keine Antwort auf diese Sinnlosigkeit findest. Die zweite Möglichkeit ist, dass du depressiv wirst. Und in der Depression fängst du an zu saufen oder Drogen zu nehmen. Oder wirst beziehungssüchtig, gehst von einer Beziehung in die nächste. Und manche bringen sie letztlich um. Und übrigens, in Selbstmordrate ist Österreich Spitzenreiter weltweit. Unter die ersten drei. Die dritte Möglichkeit ist, dass du sagst, wie am Anfang gesagt habe, ja, denk nicht so viel nach. Tu einfach, was du tun musst. Es geht eh vorbei. Dann gibt es eine Kiste, bist unten und das war's halt. Das würde ich sagen, ist ein ziemlich großer Teil, die was so leben. Es gibt auch noch eine vierte Möglichkeit. Und das ist die gute Botschaft. Die vierte Möglichkeit ist, dass wir dem Prediger zuhören, das Leben so sehen, wie es wirklich ist, und dann eine Antwort suchen. Nämlich beim Schöpfer. Und das ist jetzt die gute Botschaft. Das ist jetzt der nächste Zettel, Seite 5. Eine Phrase, die auch, ich weiß jetzt nicht, 20, 30 Mal kommt sie vor in dem Buch Prediger, ist diese Phrase unter der Sonne. Er sagt dutzendmal, das Leben ist völlig sinnlos unter der Sonne. Geht's zu Prediger 1, da haben wir schon zweimal gehabt. Prediger 1, Vers 3. Welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit dem er sich abmüht, unter der Sonne? Und in Vers 9. Das, was war, ist das, was wieder sein wird. Das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Nun, wenn der Prediger sagt, dass es ein Leben unter der Sonne gibt, setzt er voraus, dass es auch ein Leben über der Sonne gibt. Das heißt, der Prediger beschreibt das Leben unter der Sonne. In dieser dreidimensionalen, beschränkten Welt hat er gesagt, wenn du nur auf diese Welt schaust, wenn du nur das Leben unter der Sonne betrachtest, kommt unterm Strich nichts heraus. Sinnlos. Nichtigkeit. Aber, wir kommen dann noch dazu, der Prediger sagt es klipp und klar, es gibt ein Leben über der Sonne. Und wenn er im Vers 1, Kapitel 1, Vers 9 sagt, sagt er, es gibt gar nichts Neues unter der Sonne, dann weiß er bereits, es gibt aber was Neues über der Sonne. Und im Neuen Testament haben wir das wunderbar beschrieben. Und ich habe es da aufgeschrieben, 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus? Ich sage immer über der Sonne oder unter dem Sohn. Ist jemand unter dem Sohn, Jesus Christus, dann ist alles neu geworden. Er ist eine neue Kreatur. Das Leben unter dem Sohn, sagt er, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden, es gibt was Neues. Was sagt das Neue Testament, was es Neues gibt? Das möchte ich jetzt gemeinsam mit euch durchlesen. Es gibt erstens, sagt das Neue Testament, eine neue Geburt. Schlagt es auf Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 3. Es gibt eine neue Geburt, sagt das Neue Testament, aber nur im Sohn, unter der Sonne nicht. Johannes 3, Vers 1. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht, und das möchte ich unterstreichen, von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa wieder ein zweites Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und aus dem Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Was gibt es Neues? Es gibt eine neue Geburt. Und übrigens, die neue Geburt ist das, was einen Menschen zum Christen macht. Wenn ein Mensch nicht vom Neuen geboren ist, ist er kein Christ. Bist vielleicht religiös, bist kirchlich, aber kein Christ. Denn Jesus sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, dann kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Er sagt nicht, wenn es nicht von Neuem geboren ist, ist es extrem schwierig, in das Reich Gottes hineinzugehen. Er sagt auch nicht, es ist gewaltig schwierig. Er sagt, er kann nicht hineingehen. Das heißt, es gibt eine neue Geburt. Zweitens, es gibt auch ein neues Leben. Römer Kapitel 6, Vers 4. Da lesen wir Folgendes. Wenn ein Mensch neu geboren wird, dann hat er ein neues Leben. Das ist nicht unter dieser Sonne. Wir leben zwar unter dieser Sonne, aber die Geburt kommt vom Sohn über der Sonne. Römer 6, Vers 4, da sagt er so, sind wir nun mit Christus begraben worden? Das heißt, in dieser Welt gibt es nichts Neues. Du musst das alte Leben begraben. Das alte ist begraben. Nur dann kann was Neues rauskommen. Er sagt, so sind wir nun mit Christus begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir ein neues Leben haben. Das heißt, nach der neuen Geburt gibt es ein neues Leben. Und drittens, Gott bereitet eine neue Schöpfung für alle, die ihn kennen. In Offenbarung Kapitel 21, könnt ihr euch erinnern, die war dabei waren bei der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der Prediger hat gesagt, es gibt nichts Neues unter dieser Sonne. Das stimmt. Jesus sagt, ich mache einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist neu. Denn der erste Himmel, unter dem es nichts Neues gab, und das erste Erde, die sind vergangen. Das Meer ist nicht mehr. Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Der Prediger sagt, unter dieser Sonne gibt es nichts Neues. Gott sagt, ich mache alles neu. Wenn ich in dein Leben komme, dann hast du ein Leben über der Sonne. Dann hast du ein Leben, das über diese dreidimensionale Welt hinausreicht. Du bist in Verbindung mit mir. Du hast ein neues Leben. Und seht, dieser ABS-Kurs soll nicht nur dazu dienen, dass wir mehr lernen, was Neues erfahren. Er soll dazu dienen, dass wir den kennenlernen, der die einzige Antwort ist auf die Sinnlosigkeit dieses Lebens. Und zum Abschluss, dann haben wir es für heute. die Seite 6. Warum tun wir, was wir tun? Warum verkündigen wir Christus? Und da habe ich ein Zitat aufgeschrieben vom, vom John Wesley. John Wesley war ein großer Erweckungsprediger in England vor vielen Jahren. Und ich lese es, ich habe es aufgeschrieben. Ich habe gehört, ein intelligenter und ernstmeinender Mann fragte einmal John Wesley: Ich habe gehört, dass Sie zu einer großen Menschenmenge predigen, jeden Abend und jeden Morgen. Sagen Sie mir, was machen Sie mit ihnen? Wohin führen Sie diese Menschen? Welche Religion predigen Sie? Und wofür ist sie gut? Zu diesen berechtigten Fragen antwortete Wesley: Ja, ich predige zu allen Menschen, die es hören wollen, jeden Abend und jeden Morgen. Sie fragen mich, was ich mit ihnen vorhabe. Nun, ich möchte sie tugendhaft und glücklich machen, dass sie entspannt oder gelassen sind in sich selbst und brauchbar für andere Menschen. Wohin ich sie führe? In den Himmel, zu Gott, dem Richter, den Liebhaber aller Menschen und zu Jesus, den Mittler des neuen Bundes. Welche Religion ich predige? Die Religion der Liebe, das Gesetz der Freundlichkeit, welches sichtbar wird durch das Evangelium. Und wofür es gut ist? Damit alle, die es empfangen, sich an Gott und an sich selbst erfreuen. Damit sie alle so werden wie Gott, zufrieden im Leben und im Angesicht des Todes mit einer ruhigen Sicherheit sagen können: O Tod, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, der mir den Sieg gegeben hat durch meinen Sohn Jesus Christus. Seht ihr, das ist der Grund, warum wir tun, was wir tun. Und darum ist es so spannend. Gestern Abend war ich essen, wir haben jetzt ein Ehepaar bei uns, der Stuart und Jill Briscoe, die ich sehr schätze. Schon älteres Ehepaar. Er ist 75 jetzt, der Stuart. Und hat er gefragt, und ich habe gefragt, wir sind mal so geil, ein bisschen geschatzt und so weiter, hat er gesagt: Ich merke erst jetzt, wie viel das zum Lernen gibt. Jetzt fängt er richtig an zu lernen, 75. Er ist ein sehr weiser Mann. Gestern war mir vor mit ihm, er ist Pfarrer in Amerika, jeden Sonntag kommen 7000 Leute in seinen Gottesdienst. Und dann hat er gesagt: Es ist interessant, manchmal fragen wir die Menschen, warum gehst du auf überhaupt auf die Kanzel? Dann sagt er: Ja, ich verstehe es selber nicht, eigentlich ist es lächerlich. Ich stelle mir jeden Sonntag auf und jeder Mensch erwartet, dass ich irgendwas Vernünftiges, Gescheites sage. Er hat gesagt: Eigentlich ist es lächerlich. Was soll ich schon sagen? Aber er hat gesagt: Zweitens muss ich auch sagen, ich gehe trotzdem auf, weil ich das Wort Gottes predige. Und das gilt überall für jeden Menschen und zu jeder Zeit. Das ist der einzige Grund, warum ich nach vorne gehe und spreche. Weil meine Klugheiten von mir geben, das wäre tatsächlich lächerlich. Und so ist es auch mit uns. Wir können nur die Wahrheit sagen. Jesus hat gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich möchte euch noch einen Vers sagen. Geht zu Johannes 10, Vers 10. Es muss uns was anderes auch noch bewusst sein. Johannes 10, Vers 10. Ein wichtiger Vers, unterstreicht sinkt ihn. Da sagt der Herr Jesus, Johannes 10, Vers 10, der Dieb, das ist Satan. Und in Satan gibt es genauso wie Gott. Er sagt: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Wisst ihr, warum du? Du kannst Christ sein von mir aus 30 Jahren. Und du fragst dich manchmal: Warum spüre ich nichts von dem Überfluss des Lebens? Ich möchte dich daran erinnern, es gibt einen Dieb. Es gibt Satan. Wisst ihr, was Satan andauernd versucht? Zu stehlen, zu schlachten und kaputt zu machen. Und wisst ihr was? Gott spricht uns an. Er hat dich vielleicht auch heute Abend angesprochen. Aber was dem Morgen passieren wird? Satan wird stehlen, schlachten und verderben. Er wird dir ins Gedächtnis rufen, was weiß, so wichtig ist es auch wieder nicht. Ist zwar ein bisschen sinnlos, aber du schaffst es schon. Wirklich brauchen tust Gott da wieder nicht. Ich möchte ihn warnen, wenn das so ist, wundere dich nicht. Der Dieb kommt nämlich, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben und hat seinen größten Spaß daran, bei denen, die es zulassen. Im selben Atemzug sagt Jesus, ich bin gekommen, damit ihr Leben im Überfluss habt. Jetzt kommt es darauf an, auf wen wir hören. Hören wir auf den, der uns das Leben geben will, im Überfluss, oder hören wir auf den, der schlachtet und verdirbt? Und zum Abschluss habe ich noch Matthäus 16, 26, weil dieses Wort fasst das Buch Prediger gut zusammen, wo Jesus sagt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne? Wenn du der berühmteste, reichste, schönste Mensch dieser Welt wirst, für ein paar Jahre, machst du 10-fache Pirouette, bevor du abdankst. Und er nehme doch Schaden an seiner Seele. Was hilft es dir, wenn du 100 Berge erklimmst in einer Rekordzeit? Wenn du 5 Häuser erbaust und erfolgreich bist? Wenn du so schön bist, dass du ins Magazin kommst? Was hilft dir das alles, wenn du Schaden nimmst an deiner Seele? Überhaupt nichts. Dieses Leben ist ein Windhauch. Und das ist die Botschaft vom Prediger. Das Leben auf dieser Erde, wenn du nur auf das schaust, ist völlig sinnlos. Und ich bitte dich, für nächsten Dienstag, bitte das Kapitel 2 und 3 zu lesen. Die 2 Kapitel werden wir nächstes Mal durchnehmen. Und ich kann euch gleich sagen, es wird nicht besser, es wird nur letzter. Wenn du noch glaubst, du hast irgendeinen Sinn, dann lese weiter. Er wird dir sagen, dass es keinen hält. Ich bete noch miteinander. Lieber Vater, hab Dank für die Zeit zusammen, hab Dank für dein gutes Wort, hab Dank für einen Prediger, der so ehrlich in dieses Leben schaut. Aber vor allem hab Dank für Jesus Christus, der die Antwort ist auf die Fragen des Predigers und auf die Fragen heute. Dafür danke ich dir, Herr Jesus. Amen. Ich wünsche einen guten Nachhauseweg. Bis nächsten Dienstag, 7:30 Uhr.